Meine Damen und Herren, da sind wir wieder mit den Dark Souls 2 Diaries in Zeiten von Elden Ring. Das ist natürlich, ne? Jetzt ist der schlimmstmögliche Fall eingetreten. Wir dachten, wir sind schon vor Elden Ring fertig, ja. Und jetzt sitzt alle Welt da, spielt ein anderes Souls-Spiel und sagt so, Dark Souls 2, who cares?
Ja, also, hallo, ich habe mich da jetzt auch einfach mit auf die Bühne gestellt. Hier bin ich auch, ich bin auch hier, und hab trotz allem noch irgendwie Lust, dieses Kapitel Dark Souls 2 in meinem und auch irgendwie ja unserem Leben mal zu einem Ende zu würgen, zu bringen. Und ich habe heute tatsächlich, kurz vor der Aufnahme, ein Item zugeschickt bekommen, sag ich mal.
Noch ein Buch? Elden Ring Companion.
Also, ich wurde von André sensibilisiert im Vorgespräch kurz, dass wir das Buch feinfühlig einsetzen sollen und nicht mit dem Buch um uns schlagen sollen, als wären wir umgeben von Schmeißfliegen, sondern zielgenau. Deswegen habe ich mir was anderes gekauft. Und zwar, ich mache das mal hier vom Mikro kurz auf. Achtung, man hört es vielleicht. Und zwar habe ich mir gekauft die himmelblauen Hausschuhe von Mariko. Plus 10 auf Gemütlichkeit. Ich habe neue Hausschuhe und die ziehe ich jetzt live während der Begrüßung an, auf dass sie mich zum Glück tragen mögen.
Plus 5 so. Warme Füße.
Ja. Ich habe bisher immer nur doppelte Socken an, so arm bin ich hier. Und deswegen habe ich jetzt mal gedacht, komm, ich investiere jetzt mal wieder in Hausschuhe. Und jetzt habe ich hier ganz wundertolle.
Das ist ja verrückt. Ich laufe ja sogar nur mit einfachen, normalen Standardsocken rum.
Mit Stoppern oder stoppst du selber?
Nö, einfach so.
Wow, du lebst halt das Leben, ey.
Also. Ja, du weißt ja, ja, immer auf dem ganz schmalen Grat, ja. Auf der, ja. Der Tanz auf der Rasierklinge, Dom, das ist ja. Mein Leben.
Ja, also es sind wunderschöne Hausschuhe, falls jemand fragt, himmelblau, Quatsch, ist gelogen, tiefblau, dunkelblau. Und die finden jetzt gleich ihren Weg an meine Füße. Genau zum richtigen Moment, denn unsere Füße tragen uns in dieser Folge der Dark Souls 2 Diaries direkt in die Arena eines Bosskampfes gegen den sogenannten Wächterdrachen.
Ja, da haben wir.
Schöner sprechender Name, toll. Direkt wieder.
Schöner sprechender Name. Da ist direkt die wieder. Die Findungskommission im Hause Schott ist zufrieden.
Ja, genau. Ja, also toll, ganz toll, freue ich mich.
Ja, wir haben das letzte Mal ja sogar kurz vorher halt gemacht, ne? Weil da haben wir ja schon so ein bisschen hier, da stockte uns ja der Atem, weil der Übergang von Aldia's Keep rüber in diese Boss-Arena, die führt über eine schmale Brücke. Wir erinnern uns, wir sind durch dieses Naturkundemuseum durchgegangen, überall schlimme Experimente, leichter Horroreinschlag, Grusel, Grusel, Wanddurchbrüche später. Kommen wir auf diese Brücke, die führt rüber zu einem schmalen Turm und da drin ist dann tatsächlich eine buchstäbliche Boss-Arena. Ne? Das ist einfach ein runder Turm und darin findet dann ein Bosskampf statt. Aber der Anblick dann auf dieser Brücke, das ist ein Vorgeschmack auf das nächste Areal, weil man auf einmal feststellt, so, ach Mensch, guck mal, wir sind hier richtig in den Bergen, ne? Und da ist hier, wir sind ganz hoch oben, man kann weit in eine Abendsonne durchflutete Landschaft blicken, Postkartenwölkchen und so weiter und so fort. Und in dieser schwindelerregenden Höhe eiert man rüber zu dieser Boss-Arena. Und das ist natürlich schon ziemlich cool gewesen, finde ich.
Ich habe also voll bei dir, ich habe mir das ein bisschen selbst ruiniert, diesen kleinen Reveal, weil, wie du ja sagst, diese kleine Brücke, die offenbart dann schon wirklich einen Anblick, den man schon lange in diesem Spiel nicht mehr gesehen hat. Ich habe mir das ein bisschen ruiniert, weil wir erinnern uns, als ich zuletzt erzählt habe, in der letzten Folge von dieser Sequenz, sage ich mal, in der ich da mich durch dieses Naturkundemuseum gekämpft habe, das war ja ganz furchtbar. Da ist ja meine Rüstung und meine Waffen zerfressen worden von einem Pool aus Säure, der war unmöglich als solcher zu erkennen. Ich nehme keinerlei Schuld auf mich. Es war eine völlige Überraschung, als ich da reingefallen bin und alles war ja kaputt und dann schleppte ich mich ja wie in so einem Koop-Shooter, habe ich es genannt, durch die Gänge und von einer Herausforderung zur nächsten und dann stolperte ich eben auch nur so über diese Brücke und hinter mir waren Gegner, die mir nachgelaufen sind und ich hatte eigentlich gehofft, hier ist sowas wie ein Exit oder zumindest, weiß ich nicht, so eine Tankstelle, wo du mal kurz rasten kannst, Pause machen kannst, womöglich sogar ein Bonfire und stattdessen halt einfach genau das, was ich am wenigsten gebraucht habe, ein Bosskampf und dann rutschte ich da so rein in die, wie du schon beschrieben hast, wirklich kreisförmige Arena, da wartet ein großer Drache auf uns und das Ganze hatte ich glaube, auch durch die Gestaltung der Arena, die ist so ein bisschen käfigartig gestaltet, durch diese ganze, durch den Ausblick, der den Blick freigibt auf Wälder und irgendwie fast schon Dschungel. Ich fühlte mich da sehr wie bei Monster Hunter. Es hatte ganz dolle Monster Hunter-Vibes für mich in diesem Moment. Auch deswegen, weil ich da ja mit korrodiertem Schwert reingegangen bin. Das heißt, ich konnte nur mit dem Bogen schießen. Das fühlte sich alles sehr nach diesem Spiel an. Und deswegen kann ich auch direkt abkürzen und sagen, selbstverständlich beim ersten Hallo bei diesem Drachen bin ich natürlich gestorben. Hab da ein paar Sekunden drauf gucken können und dann gewusst, nee, das musst du nochmal von vorne machen mit reparierter Ausrüstung.
Ja, bei mir war das so ein bisschen so ähnlich. Also ich bin ja zum ersten Mal bei diesem Drachen aufgelaufen. Das habe ich, glaube ich, schon in vergangenen Folgen erzählt. Und hab mir den angeschaut, hab mir die erste Packung heiße Ohren abgeholt und hab dann noch gedacht so, Drache, Endgegner, scheint irgendwie schwer zu sein, weil der erste Versuch ging halt richtig schief, also richtig, richtig schief. Und dann hab ich gedacht so, aber jetzt keine Lust drauf, das mache ich jetzt nicht, ich gehe jetzt erstmal weg. So, dann bin ich weggegangen und hab dann eigentlich erstmal dieses Boss-Duo beim Throne of Wand erledigt. Über das werden wir erst später sprechen.
Oh ja.
Und dann kam ich irgendwann zurück und hatte dann in Vorbereitung auf einen vermeintlich schweren Bosskampf auch noch angefangen, meine Feuerverteidigung zu leveln.
Oh.
Ja, dafür ich weiß gar nicht mehr, es ist irgendeiner von diesen Magier-Skills, wo dann auf einmal irgendwie Feuerverteidigung hochgeht. Also irgend so ein Charakterattribut, das die ganze Zeit so völlig vernachlässigt in einer dunklen Ecke des Kellers sitzen musste, ja, angebunden unten und auf einmal kam oben wieder dieser Lichtschein, ja, der sich öffnenden Tür und es sagte, Vater, besuchst du mich etwa? Und ich so, ja, Mann, da bin ich. Ich habe dich nicht vergessen. Und dann dachte ich so, okay, ja, hab vorher mal geguckt, was hast du denn an Gear und sowas, weil ich dachte so, okay, es ist ein Drache, es wird Feuer-Defense und sowas, daran krankt es. Ja, es krankt ja die ganze Zeit bei mir an diesen ganzen Elementresistenzen und sonst irgendwas. So, und dann kam ich also dann zurück und sagte, so, Drache, jetzt bin ich vorbereitet. Ja, nun können wir ein Duell auf Augenhöhe führen. Und musste dann feststellen, das wäre alles, glaube ich, nicht nötig gewesen. Ich habe mich halt bei den ersten Versuchen einfach nur blöde angestellt.
Also, ich habe auch gemerkt, ich habe mir notiert, es hat 3 Versuche gedauert. Also, der erste ist quasi das Hallo gewesen mit korrodierter Rüstung. Tschüss. Das zweite Mal, ich glaube, da habe ich mir das erstmal angucken müssen. Was macht er denn eigentlich? Weil der läuft natürlich da in seinem Käfig rum und speit Feuer. Der fliegt aber auch so ein bisschen rum. Und ich glaube, da war ich einfach in einem Zustand, wo ich mich darauf nicht gut einstellen konnte. Habe das so ein bisschen mit mir passieren lassen, bin wieder gestorben. Und beim dritten Mal war es dann easy, denn, wie sagt man ja schon im Kindergarten, ein Drache ist am verwundbarsten, wenn er auf dem Boden steht. Deswegen einfach so lange im Kreis laufen, bis er sich mal zu Füße, also auf seine Füße stellt, hinrennen, gegen die Knöchel schlagen, gegen die empfindlichen. Und dann war das für mich auch sehr schnell gegessen. Also insgesamt war das Hallo beeindruckender als das Tschüss.
Ja, genau. Also das war bei mir ähnlich. Der macht zwischendrin dieses eine Ding, da hängt er sich an die Seite der Arena und speit dann Feuer, ne, oder schießt so Feuerbomben und sonstigen Krimskrams und sowas. Und da wusste ich anfangs nicht mit umzugehen. Ich habe erst gedacht, da muss ich vielleicht irgendwie was mit Fernkampf machen. Und Fernkampf ist nicht das, was du machen musst. Sondern du musst wie immer bei Dark Souls, ja, nah ran. Und wie du schon gesagt hast, ja, immer auf die Füße. Die Füße sind der Schwachpunkt. Deswegen hast du dir auch Pantoffel gekauft, ja, um dann einfach dich sicherer zu fühlen. Weil du inzwischen weißt, ja, wenn dich einer angreift, ja, dann musst du
Füße
vor allem
zuerst.
Ja, Fußknöchel und den großen Zeh, die müssen sicher verpackt sein, sonst ist es nämlich schnell vorbei.
Du, ich hoffe ganz doll, ne, dass dieses Entwicklerteam From Software nicht irgendwie bei einem ihrer nächsten Spiele nach Dark Souls 2 mal auf die Idee kommt, ihren Gegnern Verteidigungsbewegungen zu geben, damit man diese Strategie des Nahrangehens und Umdrehens nicht mehr anwenden kann. Also ich hoffe es einfach, dass die nicht auf die Idee kommen, für ihr kommendes Spiel wie könnte es heißen? Nennen wir es Gneldenbring. So ein Scheiß, ey. Ja, aber hier klappt das noch.
Ja, genau. Ja, also ganz wohl. Eine lustige Geschichte am Rande gibt's aber noch, weil ich bin ja dann zurückgekommen und gedacht, jetzt der Drache, ne, das wird ja ein Riesending. Da hatte ich mir tatsächlich noch einen Shade, ne, also einen NPC-Beschwörung mitgebracht. Ne?
Ach.
Den guten Sellsword Luet, den hatte ich im Schlepptau. Und ich glaube, dass das ein KI-Bug war, Auf jeden Fall, der spielte dann hinterher bei meiner erfolgreichen Drachenbezwingung, da spielte der keine Rolle, weil die KI gegen eine Mauer der Arena lief die ganze Zeit und einfach in so einer endlosen Laufanimation gefangen war. Das Geile daran war, dass es aussah, als ob der Sellsword Luid mit mir da reingegangen wäre, so, ja, nee, du, klar, alles klar, 50 Kronkorken am Tag hätte ich dann gerne, und dann den Drachen gesehen hat und sofort gesagt hat, ach du Scheiße, nein, für kein Geld der Welt, und die ganze Zeit versucht hat, hier durch die Wand der Arena sofort so wieder zu entkommen. Als wäre er auf den Fersen sofort umgedreht und nein, das war nicht die Vereinbarung. Ich dachte, wir laufen hier runter und schlagen zwei Skelette tot. Niemand hat was von Drachen gesagt. Ah!
Aber du hast ja was ganz Spannendes am Rande gesagt und ich wage es ja jetzt kaum nachzufragen, weil dann die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht durchdrehen, aber ich frage jetzt trotzdem. Du, kannst du das nochmal kurz mit den Shades erklären? Was ist das denn?
Ja, das sind die Beschwörungen. Haben wir nicht schon zigmal über, ich habe doch hier schon fünfmal über Beschwörungen erzählt.
Aber Moment mal, das klang für mich gerade so, als sind Shades so Mitbringsel, die du da im Schlepptau, im Inventar hast.
Nee.
Ach Gott sei Dank. Ich habe gerade schon gedacht, nicht, dass man wie bei Pokémon so kleine NPC-Pokebälle dabei haben kann, weißt du, die man dann unabhängig von diesen Summoner-Signs, wie wir es ja eigentlich bisher genannt haben, dass man die noch irgendwie werfen und beschwören kann. Aber da bin ich ja froh. Ich hatte Angst, dass ich hier eine Mechanik übersehen habe.
Nee, sowas gibt's dann in anderen Spielen, wie zum, nennen wir sie Reldening.
Das ist so Quatsch, so zu tun. Also, okay. Ja, alles klar. Deswegen sagst du auch Shades jetzt plötzlich, ne? Vorher kanntest du doch dieses Wort nicht. Erzähl mir nichts.
Doch, ich dachte, die hießen schon immer so.
Na, du hast doch vorher auch Summoning Signs.
Diese Beschwörer? Ja, Summons, also dann nennen wir sie Summons. Keine Ahnung. Ich dachte immer, aber Shades heißen die ja auch in einem theoretischen Belden-Ding nicht.
Ja, und deswegen kennst du das nämlich jetzt auch. Man merkt das total, dass du plötzlich diese Wörter kennst. Vorher.
Ja, aber ich kenne die, weil ich das in Foren gelesen habe.
Ach so, ja.
Okay. Weil da Menschen auf einmal diese Begriffe nennen. Ich glaube, die heißen nämlich auch in diesem theoretischen Spiel, das wir nicht kennen, heißen die so.
Hat Jens dir auch ein Buch zugeschickt? Sitzen wir jetzt hier beide?
Wir lesen beide eigentlich nur noch was Büchern vor. Eigentlich ging es vor allem drum, weißt du, dass der Sellsword Luid, ja, dass der Typ, für den ich, ja, hier schön Human Effigy gefressen habe, ja, das ist ja quasi mein Spieleinsatz, und ich hatte ja zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, maximal 40 davon, ja, also war geradezu am Rande, ja, des kompletten Bankrotts, was Human Effigies angeht, ja, und dann habe ich das eingeworfen, habe ihn mitgenommen, habe mich auf ihn verlassen, ich habe ihm vertraut. Dumm.
Mensch,
ja. Und dann das. Dann stand ich da auf einmal dem Drachen allein gegenüber und konnte nur zusehen, wie er versucht, durch eine Wand zu flüchten.
Du hättest mich mal angerufen, dann hätte ich dir, wäre ich da rein invaded und hätte dir und dem Drachen nacheinander geholfen. Ich hätte es entschieden, auf welchen Seite ich mich da schlage. Ja, hättest dann spontan.
Ja,
genau. Ja, nee, genau, toll, aber dann sind wir beide an dem ganz gut vorbeigekommen. Also ich muss auch sagen, also nochmal, das Spektakulärste in dieser Ecke war dann tatsächlich weniger der Drache, wie man meinen sollte, als vielmehr die Aussicht, also eine grandiose Weitsicht in die Ferne, ich möchte schon fast sagen Naturschutzgebiet, das ich so in dieser Form in dem Spiel noch nicht gesehen habe. War ein toller Anblick. Und ich kann auch direkt sagen, das kommende Areal, zu dem wir uns jetzt bewegen, im Englischen heißt es Dragon. Also, das wurde eingeblendet, nicht, dass die Leute denken, ich lese hier wieder vor. Es stand auf dem Bildschirm, Dragon Eyrie oder so, also, ne? Heißt übersetzt Drachenhorst. dazu gleich noch was. Drachenhorst, da setzt sich mein Beeindrucktsein direkt noch fort, weil das sind nochmal, also wirklich wortwörtlich Aussichten, Aussichtspunkte, die habe ich vorher nicht gesehen. Ganz kurz zu Drachenhorst, ich finde das Wort wahnsinnig irritierend. Mir ist bewusst, dass es das im Deutschen gibt, Horst, also im zum Beispiel auch Adlerhorst kennt man ja auch. Aber ich muss bei Drachenhorst immer so denken an so einen mittelalten Mann so aus Leipzig vielleicht, der so ein Hobby hat, die mit Drachen zu tun hat. Und dann gibt's zum Beispiel den Drachenhorst, dann gibt's aber auch den Märklin-Beppo, weißt du? Und das sind dann alles
der Moppet-Peter.
Ja, genau, der Moppet-Peter, der Eier-Thomas, und das sind alles so Freunde, und das ist der Drachenhorst. Da sehe ich so einen Mann mit so einem Schnäuzer vor mir. Es fällt mir ganz schwer, da ernst zu bleiben.
Ja, ja, das ist mir zum Glück, also die deutsche Bezeichnung habe ich nie zu Gesicht bekommen. Für mich ist es nur Dragon Eyrie. Und also, ne, man besiegt den Drachen, fährt mit dem Aufzug hoch und dann geht's weiter mit der tollen Aussicht. Die übrigens, ja, können wir da mal ganz kurz, also eigentlich völlig unmöglich ist, ne? Weil wir starten in Majula auf Meereshöhe. Ne? Majula liegt am Meer. Mhm. Und jetzt sollen wir hier auf einmal tausende Meter in der Höhe sein. Die wir sind nie und nimmer, da haben wir diese Höhenmeter zurückgelegt auf dem Weg zu Aldeas Keep und oder Dragon Eyrie. So lange war die Aufzugfahrt nicht.
Da bist du schon wieder in einer neuen Möglichkeit für einen YouTube-Kanal auf den Spuren. Und zwar ohne Witz, es gibt nämlich neben den Lore-Kanälen, die wir ja mittlerweile schon in- und auswendig kennen, gibt es noch eine andere Art von Dark Souls-Kanälen, über die ich während meiner Vorbereitung auf diese Folgen hier gestoßen bin, wie auch immer. Und zwar YouTuber und YouTuberinnen, die sich die Level-Designs von Dark Souls 2 angucken und immer wieder beweisen, wie unmöglich eigentlich die Arrangements sind. Also, dass die räumlich gesehen keinen Sinn ergeben. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das wirklich wichtig? Ist das eine sinnvolle Kritik? Aber für die Leute zumindest ja, weil dann kommt immer so ein Vergleichsvideo. Ja, bei Dark Souls 1, ne, da ist ja alles noch genau wie von der Hand gemacht. Wenn du da wohin guckst, dann ist das auch komplett richtig im Raum angeordnet. Und Dark Souls 2 hingegen ist so ein bisschen hingeklatscht. Das ist immer so die These, die diese Videos vertreten.
Ja, aber finde ich schon, also dem Gefühl nach, durchaus vertretbar, ne? Weil, also Dark Souls 1, da ist bestimmt auch irgendwo noch ein bisschen Trickserei mit dabei. Aber man hat schon das Gefühl, wenn man dann jetzt hier vom Feuerlichtschrein durchläuft bis von mir aus Lost Isolith oder sowas, dass du nachvollziehbar irgendwo eine Wegstrecke zurücklegst und diese Areale für dich auch irgendwie nachvollziehbar verbunden sind. Während hier finden dann Szenenwechsel statt, die erscheinen dann eben absurd. Und bei der Dragon Eyrie fällt's am meisten auf. Man kann vorher schon sagen, wieso ist eigentlich der Himmel in hier Hildegards Tower of Flame so strahlend blau bis ein bisschen wolkenverhangen und in Majula haben wir aber Abendsonne. Also der Stand der Sonne muss doch identisch sein. Wir sind 50 Meter weiter. Also was ist das zum Beispiel? Und dann auch hier vor Aldeas Keep oder sowas, da ist auch schon wieder irgendwie ein ganz anderer Himmel, ganz andere Lichtstimmung als dann oben bei diesem Drachenhorst. Kannst sagen, ja, du bist jetzt viel höher, bist über den Wolken und sowas, aber das ist schon alles so ein bisschen, weiß ich nicht.
Ich finde, es hat einen spannenden Effekt. Bei Dark Souls 1 hat es für mich diesen Effekt gehabt, wow, hier hängt ja wirklich alles zusammen und nach verstehe ich, wo diese Gebiete aneinander ankoppeln. Man kann auch in andere Areale reinschauen, reinlinsen und erkennt andere Dinge wieder. Und bei Dark Souls 2, also ist vermutlich dann ein Effekt des Fehlers. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das beabsichtigt ist, aber zumindest bleibt bei mir dann beim Spielen so ein Moment des Desorientiertseins übrig. Und das ist, finde ich, so im Sinne eines Dark Souls 2 gar nicht mal so negativ tatsächlich, weil ich laufe da durch und es fühlt sich so ein bisschen fiebertraumartig an, weil genau wie du beschreibst, man kommt in Areale, die gar nicht möglich sind. Man rechnet damit nicht, weil es ergibt gar keinen Sinn. Aber dann hat das so eine Fiebertraum-Aspekt, der dann fast schon wieder ins Spielerlebnis reinpasst. Und damit kann ich mich dann wieder arrangieren.
Also für mich, was es macht, ist, es erweckt den Eindruck von einer klassischen Levelstruktur. Das ist jetzt halt Super Mario World, ne? Da gehst du in den einen Level rein, ist der Wüstenlevel, gehst du in den nächsten Level rein und dann ist es ein Wasserlevel und so weiter und so fort. Wobei das thematisch immerhin nach seinen Welten unterteilt war. Und so kommt mir das jetzt hier halt vor. Das ist jetzt halt der Dragon Eyrie Abschnitt und das ist der Level und der steht aber sehr für sich. Und das ist etwas, also es muss beabsichtigt gewesen sein, weil offensichtlich das Entwicklerteam in diesem Fall gesagt hat, fuck it, ne? Wir opfern diese Kohärenz, diese geografische Kohärenz zugunsten von mehr Abwechslung. Und das, finde ich, ist ein Trade-off, den kann ich auch respektieren. Das ist auch jetzt nicht nur schlecht. Aber das führt halt dazu, dass ich mich schon so ein bisschen frage, so, wozu brauchst du dann überhaupt die Open World? Ne? Dieses Gefühl von einer kohärenten, zusammenhängenden Welt, wenn das aber ständig gebrochen wird. Und da kann ich schon verstehen, dass sie bei Dark Souls 3 zu diesem Demon's Souls Modell zurückgegangen sind, dass sie sagen, hier hast du einen zentralen Hub und dann springst du in diesen Bereich rein und dann können die natürlich auch viel unterschiedlicher sein, weil du wirst irgendwo hin teleportiert, du hast keinen räumlichen Zusammenhang mehr, dann stellst du dir auch gar nicht mehr solche Fragen, weil du hast ja keine räumliche Orientierung mehr. Während hier denke ich mir so, ja, Moment mal, aber ich kann ja theoretisch von Majula hier hinlaufen und wir sind ja jetzt quasi diesen Weg auch gegangen, mehr oder minder. Und das ergibt für mich aber keinen Sinn. Wann bin ich denn so hochgekommen?
Ja, also unterstreiche ich voll. Habe ich nichts hinzuzufügen.
Das ändert nichts daran allerdings, dass eben dieser Anblick, also ne, der gerade das erste Panorama auf Dragon Eyrie ist fantastisch. Ne? Du bist jetzt hier oben auf irgendeinem Berggipfel, vor dir erstreckt sich ein Areal, wo dieser Blick, den wir vorhin schon auf dem Weg zum Endgegner hatten, jetzt nochmal so richtig als Panorama ausgebreitet wird. Riesig hoch in den Lüften, unter dir ist die Wolkendecke, Berge und einzelne zerklüftete Felsformationen, wie so Felsinselchen, breiten sich vor dir aus, die sind verbunden durch Hängebrücken, teilweise auch einfach nur gespannte Seile, an denen man dann so lang rutschen kann, und es sieht fantastisch aus. Es ist allerdings, das sage ich an der Stelle gleich dazu, ein Areal, wo ich dachte, wow, das sieht ja mega geil aus, ne? Umstürmter Gipfel. Du siehst auch schon Drachen überall am Himmel übrigens. Ja. Ein riesiges Schloss am Horizont. Also ganz, ganz tolles Panorama, zusammen mit Iron Keep vielleicht mein Liebstes im ganzen Spiel.
Echt?
Der Level ist aber hinterher.
Ah, oh, das ist sehr interessant. Also, gehe vollkommen mit dem, also ich war auch sehr beeindruckt, als ich mir dieses Areal angesehen habe, überall Drachen am Himmel. Ich habe mir noch gedacht, ah, du liebe Zeit, hoffentlich haben die nicht mitbekommen, was ich mit ihrem Opa da gerade in dem Raum davor gemacht habe, mit dem Wächterdrachen, bevor ich hierher gekommen bin. Hoffentlich wissen die noch nichts davon. Und da bin ich mal so pfeifend da rumgelaufen und habe eigentlich damit gerechnet, die stürzen sich alle auf mich, sobald ich da irgendwie mich ins Freie bewege. Passierte aber nicht. Und ich muss auch direkt schon sagen, auch das, was noch sonst in diesem Areal passiert. Es spielte mit meiner Erwartungshaltung ungemein und löste die dann nicht ein. Aber ich muss sagen, das fand ich ganz toll. Wir werden es gleich noch auflösen, was ich damit meine, aber hier werden Erwartungshaltungen aufgebaut, beginnend schon mit den vielen Drachen am Himmel, von denen ich zumindest geglaubt habe, die greifen mich bald an, bei denen nichts passiert. Und das fand ich eigentlich sehr angenehm, dass hier mal meine Erwartung unterwandert wird, dass alle was gegen mich haben.
Das ist so das Last Jedi-Argument, weißt du, so, ja, aber es hat doch total mit deinen Erwartungen gespielt, so, ja, aber wenn es stattdessen, ja, wenn...
Nee, ich bin da ganz froh, also gut, wir werden dazu gleich kommen, aber das wäre ein sehr anstrengender Level geworden, wenn alle sich auf uns gestürzt hätten, die da so anwesend sind.
Ja, das schon, das ist aber auch, finde ich, also, keine Ahnung, das war nicht meine Erwartung, ich finde, einiges davon ist schon klar, dass das Dekoration ist, ne, ich habe halt nur gedacht, ich habe diesen Level gesehen, habe gedacht, so, boah, das jetzt wird's geil. Und dann fand ich den Level eigentlich extrem langweilig und derivativ, weil was größtenteils ja passiert in dem Ding ist, du läufst auf vergleichsweise kleinen Steinplattformen rum, manchmal auch noch durchdrungen von Höhlen, und triffst dann auf Explosionszombies und insbesondere eben auch viel von dieser rüstungszerstörenden Säure. Und das ist halt so.
Oh. Ja, weißt du, wie ich das gespielt habe? Nämlich ganz anders. Ich bin da reingekommen und wir müssen da immer noch mal uns vor Augen halten, was ich vorher erlebt habe. Ganz frisch die Ereignisse im Naturkundemuseum. Könnt ihr gerne mal da draußen nachhören, die letzten beiden Folgen und vor allem die letzte Folge. Das war durchaus anstrengend und nervenaufreibend. Dann ein dreimaliger Versuch beim Bosskampf. Du, mir war hier ehrlich gesagt in diesem Moment gar nicht danach, noch mal einen neuen Level in Gänze zu erkunden. Ich habe mir gedacht, ich schreibe hier mein eigenes Abenteuer und in diesem Fall führt mich das Abenteuer direkt zum nächsten Ausgang. Und da habe ich den direktesten Weg gesucht durch diesen Level hindurch und habe ihn auch gefunden. Mit anderen Worten, ich bin auf keinen anderen dieser optionalen Wege in diesem Level gegangen. Ich habe gegen keinen einzigen Zombie gekämpft. Ich habe keine komischen Dracheneier oder was zerstört. Nix. Bin einfach direkt weitergegangen. Hier gibt's nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter.
Ja gut, aber dann hast du halt nur einfach, du hast halt nichts verpasst sozusagen. Aber das ist ja der Punkt, den ich habe dabei. Eigentlich, ja. Das sieht so geil aus. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das ist jetzt cool. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Und dann hatte ich aber den Eindruck, sie haben mit zwei Ideen das ganze Areal bestritten. Und die sind jetzt per se keine Scheißideen, sondern die Idee ist einmal, du bist hier auf relativ kleinen, schmalen Wegen wieder mal an gähnenden Abgründen unterwegs, die diesmal halt richtig geil aussehen und nicht nur schwarze Löcher sind. Und da kommen jetzt diese Explosionszombies und deren Druckwelle kann dich zurückwerfen und das ist natürlich schlecht, wenn es irgendwo tief runtergeht. So, das ist Idee eins. Und die andere Idee ist, hier liegen schlafende Drachen rum und in der Nähe der schlafenden Drachen liegen teilweise sehr wertvolle Items. Es gibt hier auch viele von denen, ich sag immer Kristallthunfische, ne, diese kleinen Salamander-ähnlichen, die besonders wertvolle Ressourcen abwerfen. Wir kennen die Viecher, die rennen gerne vor dir weg. Und dann musst du hinter denen schnell her, um sie zu erlegen, aber die rennen dann vielleicht irgendwo hin, wo irgendwelche Drachen schlafen und die willst du eigentlich gar nicht wecken. So. Ne? Und das ist, das sind an sich coole Ideen, aber das ist der ganze Level. Und dann haben sie noch so ein paar, eine Designidee, die vergleichsweise, die ist jetzt nicht neu, weil das Element gab es schon, dieser Seilrutschen, aber das wird hier zum ersten Mal richtig stark in den Level einbezogen, dass du überall diese Möglichkeit hast, an so einem Seil entlang zu rutschen. Und diesmal gibt es Plattformen, da sind Items und du musst unterwegs im richtigen Moment abspringen und dann timen, um auf relativ schmalen Plattformen zu landen zum Beispiel. Und ich habe eigentlich gedacht so, ach cool, dass sie jetzt mal hier so ein anderes Geschicklichkeitselement stärker einsetzen. Und habe gedacht, dass daraus insgesamt in dem Level mehr gemacht wird. Aber das ist nur für dieses, hier kannst du nochmal irgendeinen optionalen Schnickschnack einsammeln. Und ansonsten machen sie damit auch nichts. Und das wirkte alles für mich wie geiler Level optisch, aber sehr eilig hingehuscht.
Ach, guck mal, das ist ja interessant. Dann kommen wir ja eigentlich erst noch zu dem Punkt, den ich meinte mit der Erwartungshaltung. Der befindet sich nämlich am Levelausgang. Da müssen wir beide dran vorbeigehen. All das, was du gerade beschrieben hast, also wie gesagt, da saß ich am Bonfire am ersten und letzten des Levels und hab dir dazu geguckt, wie du da über die Seilbahn gesprungen bist, wie du da fluchend irgendwelche Zombie-Skelette weggedrückt hast. Ich hab da einfach nur zugeguckt, Popcorn gegessen, Estus-Flakon mir reingeknallt und gedacht, naja, er wird schon wissen, was er da macht.
Ich hab hingegen hier in meinen Notizen stehen, ja, nachdem ich angefangen habe, diesen Level wie gewohnt zu erkunden, da steht hier, Moment, ich kann vom Bonfire einfach direkt zum nächsten Bonfire laufen. Ja. Alles davor ist optional. Was ist los mit dir, Dark Souls?
Mhm. Ja, also ich war dankbar dafür. Ich hatte in dem Moment, wie gesagt, nicht Lust, schon wieder so ein Ding zu erkunden, auch mit diesen Geschicklichkeitsspielchen. Nee.
Was aber cool ist, ist das Ende dieses Abschnitts, weil dann kommt man zu diesem großen Schloss, das man da im Hintergrund schon sieht, ja, wie wir dann feststellen werden, ist das der Dragon Shrine. Und da führt so eine schwankende, wie sagt man dazu, nicht Zugbrücke, sondern wie ist es?
Hängebrücke.
Hängebrücke ist das Wort, genau. Genau, eine schwankende Hängebrücke, die führt dann zu diesem Schloss. Und der Weg über diese Brücke, wo das so das war super.
Er wird inszeniert. Was ist denn hier los, Dark Souls 2? Du machst was mit der Kamera? Ich drehe völlig durch. Ich habe sowas noch nie gesehen in diesem Spiel. Womöglich habe ich was versehen und übersehen und verpasst. Aber du gehst auf die Hängebrücke. Die führt wirklich weit über einen Abgrund. Der Wind bläst dir um die Knöchel und den Rest des Körpers. Und du merkst, was heißt du merkst? Du siehst und du merkst, wie deine Figur sich an dieser Brücke festhält und sich so langsam nach vorne zieht. Und die Kamera macht dabei so kleine Wackelbewegung, als würde sie selbst auch gegen den Wind ankämpfen müssen. Und das ist eine Art der, also kinoreifen Inszenierung, möchte ich fast schon in der Welt von Dark Souls 2 sagen. Das gab's vorher noch nicht. Da habe ich ja, also da saß ich davor und dachte mir, huch, wer hat denn hier Uncharted reingelegt? Das ist ja der Wahnsinn.
Also der Moment ist richtig geil, finde ich.
Voll.
Also das ist richtig schön. Ich weiß nicht mal, ob sie das wirklich mit Bedacht inszeniert haben oder ob das einfach nur ihr Kamerasystem ist, weil du auf einer dich bewegenden Plattform ist und die Kamera deine Figur zentriert in der Mitte hält und dann einfach mitschwankt. Also ob das so ein glücklicher Unfall ist, aber es ist super.
Sie haben auf jeden Fall, was sie auf jeden Fall gemacht haben, war die bewusste Entscheidung, wir inszenieren hier etwas die schwierige Überquerung anhand der Figurenbewegung, weil die Figur geht sichtbar in die Knie. Die geht in die Knie und stemmt sich nach vorne. Und das ist eine neue Animation quasi, die hat man so noch nicht gesehen. Und da kann man sich schon denken, vielleicht haben sie auch deswegen an der Kamera rumgeschraubt.
Ja, das ist schon gut. Es hat auf jeden Fall fantastisch funktioniert. Weil du hast wirklich auch so ein flaues Gefühl im Magen, während du da darüber läufst. Dann ist da diese Festung ist halt wieder ein pompöses Gebäude. Das können sie eh gut, ne, mit großen Skalen zu arbeiten. Dazu halt dieser tolle Abendhimmel und so weiter. Also richtig schön. Richtig schön.
Ja. Wirklich. Ja, und jetzt kommt's eigentlich. Also ich habe ja zu dem Zeitpunkt, wie lange spielen wir dann schon zu dem Moment? Also 300 Stunden mindestens. Ich habe mir gedacht, jetzt bin ich ja eigentlich der optimale Krieger. Also es gibt eigentlich in der Welt von Dark Souls 2 nichts und niemanden mehr, was mir das Wasser reichen kann. Ich bin gestählt durch zahllose Abenteuer. Auch damals hatte ich bereits Hausschuhe an, ein anderes Modell als jetzt. Aber im Grunde sowohl vor als auch hinter dem Monitor, da saß einfach jemand, der war 100% bereit. Und dann gehe ich zu diesem ersten Bonfire, setz mich hin, ne, nochmal Brötchen essen und bin bereit für den nächsten Abschnitt, laufe da quasi um die Ecke die Treppe hoch und sehe zwei Dinge. Eine Sache davon, da habe ich nur müde drüber gelächelt, und zwar ein großer Kolosskrieger wieder. Auch von denen haben wir schon größere gesehen. Das hat mich nicht allzu sehr beeindruckt. Aber dann sah ich etwas anderes. Und zwar hinter diesem Kolosskrieger stehen zwei, in goldene Rüstung gehüllte Krieger mit zwei Handwaffen, also mit in jeder Hand eine Waffe. Ich glaube, es waren sogar Äxte oder Äxte und Schwerter. Und die sahen schon vom Angucken her aus wie so Gesellen, wo du dir denkst, oh, da bin ich eher mal auf Deeskalationskurs. Also wenn die mich anquatschen, würde ich lachen und weitergehen und nicht sagen, was möchtest du denn?
Schon mal die Straßenseite wechseln.
Ja, genau, die Stadt wechseln, direkt beim Einwohnermeldeamt hingehen und sagen, Leute, ich habe kein Interesse mehr hier zu wohnen. Und dann stellte sich heraus, nachdem ich gegen diesen Steinkoloss gekämpft habe, das war vollkommen in Ordnung möglich, erwachen die quasi zum Leben. Sie machen so eine Geste im Sinne von, der Kampf beginnt, wir begrüßen dich, Kontrahent. Und dann haben die mir aber einen eingeschenkt, du. Also meine Tasse konnte das nicht mehr auffangen. Das war richtig heftig, wie die mit mir umgegangen sind. Also das war im Grunde Mobbing. Die haben mich richtig fertig gemacht und dann musste ich erstmal mich kurz sammeln. Ich dachte wirklich eigentlich zu dem Zeitpunkt, ich bin so stark mit meiner Keule und mit meinem Angstgrinding vor vielen, vielen Stunden. Aber nee, das sind ganz schön harte Gesellen, die da auf einen warten.
Mir fällt gerade übrigens auf, wir haben noch eine Sache vergessen in dem vorigen Abschnitt, ja. Weil nachdem wir den Drachen besiegt haben und dann oben bei diesem Dragon Eyrie ankommen, da treffen wir ja unseren Freund, die Emerald Herald.
Lady Upgrade, ja.
Lady Upgrade wartet dort und die sagt uns erstmal, Mensch, du bist ja ein toller Hecht, ne? Auf einen coolen Dude wie dich habe ich ja lange gewartet und ja. Die gibt uns was. Dom, nämlich eine Drachenfeder.
Ach ja.
Weißt du, was ist?
Naja.
Hast du das mitgekriegt?
Also, ich hab's mitbekommen. Warte mal, ich gucke jetzt mal kurz. Habe ich mir das hier bewusst herausgeschrieben? Nee, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Wahrscheinlich war ich mir auch schon, also da war ich nicht in der Stimmung für so Lore-Gespräche. Die Feder hat sie mir gegeben. Ich konnte damit nicht viel anfangen. Stellte sich später heraus, für was man die braucht. Aber das hat mich auch wieder, also.
Ja, aber hast du, genau, das ist das Ding. Ich habe nämlich im ersten Moment auch nicht geschnallt, was ich da bekommen habe. Ich habe mit der geredet und die so, ja, ey, Mensch, du bist ja toll. Ich so, ja, weiß ich. Und so, nee, richtig toll. Ich so, ja. Und hier hast du noch was. Und ich habe auch gedacht so, was machst du denn hier eigentlich jetzt auf einmal? Das war doch bisher nicht so dein Ding. Ich dachte, du bist da unten, hast dir inzwischen so einen Strandkorb irgendwo in Majula aufgestellt, lässt dir Schirmchendrinks servieren. Das ist ja auch schon ein bisschen komisch, dass wir uns jetzt hier treffen und so weiter und so fort. Und ich habe diese Drachenfeder tatsächlich lange Zeit dann echt ignoriert.
Echt?
Ja.
Also ich will jetzt nicht vorgreifen, aber am Ende von diesem Areal, das wir gerade betreten haben, mit den goldenen Jungs da in der Rüstung und was da noch auf uns wartet, dieses Schlossareal da, da war ich dann an einem Punkt, wo ich ein bisschen ratlos war. Und die Ratlosigkeit führte mich über kurz oder lang ins Inventar und zu dieser Drachenfeder. Okay. Aber dazu dann mehr, wenn wir soweit sind.
Okay, dann verrate ich noch nicht, was das Ding macht. Ich glaube, das ist eine alte Feder, ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Ich hab das wirklich so, glaube ich, 5 Minuten vor Schluss habe ich dann gedacht so, ach, dafür bist du. Ja, das, okay. Es war jetzt dann auch nicht mehr so relevant, aber wurscht. Ich wollte es nochmal erwähnt haben,
ja, sehr
falls
gut,
wir dann später nämlich nochmal drauf zu sprechen kommen. So, wieder vorgespult zurück im Dragonshrine. Im Dragonshrine, da ist es ja so, also erstens das, was du so als Steinkoloss beschrieben hast, ist ja vor allem ein alter Bekannter. Ne? Das ist eigentlich der gleiche Ritter wie in Hildegards Tower of Flame.
Ja.
Nur ein bisschen in krasser, also ein bisschen schnellere Angriffsfolgen mit ein bisschen kürzeren Pausen dazwischen und halt jetzt natürlich auch mehr Power. Und
er kam mir kleiner vor irgendwie, aber vielleicht liegt es auch an mir, weil das Ego gewachsen ist. Also ohne Witz, er kam mir wirklich kleiner vor als die in Hildegards Tower.
Ich meine, das ist so ziemlich das gleiche Ding.
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich.
Aber
ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die da nochmal was anderes gebastelt haben.
Ja, und die goldenen Ritter, die da stehen, die machen doch erstmal nix, sondern die stehen da nur und verneigen sich.
Die verneigen sich, wenn du in diese Ecke da reinkommst, wo auch dieser Steinkoloss ist, und dann verneigen die sich und gucken mir mit dem Kampf gegen ihn zu. Und dann haben die mich aber auch angegriffen.
Also in meinem Ding haben die mich erst angegriffen, als ich ihnen blöd gekommen bin erstmal.
Ach, das ist sehr interessant. Moment mal, vielleicht sollte ich noch einen Schritt erwähnen dabei. Wer weiß, was die Leute da draußen jetzt gerade schon überlegen, woran es liegen könnte. Vielleicht ist das relevant. sie haben angegriffen, also ich habe gegen diesen Steinkoloss gekämpft und da haben die sich noch zurückgehalten und nichts gemacht. Und dann habe ich die erstmal so abgesegnet als, naja, ne, vielleicht kann ich mit denen dann noch sprechen oder so. Ich gehe gleich zu euch. Vorher gehe ich noch nach rechts. Und nach rechts führt nämlich in eine kleine Mini-Ruine und in dieser Ruine steht eine Truhe. Und was ich dir ganz sicher sagen kann, war, als ich die Truhe geplündert hatte, kam die zu mir angerannt und dann begann der Kampf. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass die so programmiert sind, dass sie quasi sich erst melden, wenn du sie selber angreifst oder wenn du quasi das Areal plünderst, wenn du da irgendwelche Grenzen nicht respektierst, kann ich mir auch vorstellen.
Also, das, was ich glaube, was da tatsächlich passiert, ich hoffe, dass ich mir das nicht nur eingebildet habe, ist Folgendes. Du kommst da an und da stehen also diese großen Hildegard-Ritter rum. Und da stehen die goldenen Jungs, ja, und die schauen dich an und sagen, hallo, edler Krieger, hier, ne, jetzt aber fairer Kampf zwischen euch beiden, verneigen sich so ein bisschen, ehrfurchtsvoll. Was du nicht machen darfst, ist, glaube ich, sagen, ich bin aber gar kein edler Ritter, ich bin nur hier, um schnell alles abzuschauen, tschö, wenn du quasi versuchst durchzurennen und diesen Kampf nicht ehrenvoll auszutragen, dann werden die aktiv. Aber wenn du dich dem stellst und die besiegst, dann stehen die da und verneigen sich alle nur anerkennend vor dir.
Du, das ist ja interessant. Also ich hatte jedenfalls keine Chance mehr, das wieder rückgängig zu machen. Jedes Mal, kann ich ja direkt sagen, im ersten Kampf gegen die bin ich gestorben. Wenn ich dann wieder dorthin zurückkehrte, waren die immer standardmäßig aggro. Ich konnte das nicht mehr zurücksetzen.
Okay, ja krass. Vielleicht hast du aber auch wieder hier, weiß ich nicht, wahrscheinlich bist du zwischendrin wieder dem Covenant auf aggro beigetreten.
Ja, wer weiß, da habe ich irgendein falsches Papier in der Hosentasche gefaltet ja, und das hat plötzlich diese Effekte in der Spielwelt. Kann sein. Also
ja, oder ist es wirklich so ein Ding, weißt du, vielleicht, es gibt ja mal so Ausrüstungsgegenstände oder sonst irgendwas, weißt du, hast den Ring des Königs noch am Finger oder nicht und solche Geschichten, kann ich mir schon vorstellen, dass da, vielleicht hatte ich auch zufällig irgendwas in meinem Inventar, das die gesehen haben und sofort gesagt haben, so, du stehst auf der Liste.
Wäre natürlich spannend, ne, wenn man das mal nachgucken könnte, irgendwo, wenn in irgendeinem Buch.
Ja, aber wenn du jetzt bin ich mal gespannt, wie gut ist das Glossar in deinem Folianten, so. Warum sind die goldenen Ritter nicht aggro?
Also ich kann tatsächlich dir zumindest sagen, dass die Drachenritter heißen. So viel steht fest, das heißt, es scheint ja wohl eine Verbindung zu diesen Drachen zu geben. Und ich meine, na gut, wir mussten ja beide diesen Wächterdrachen kaputt hauen. Tja, ich weiß es nicht. Also ich kann es mir nicht erklären. Tatsache ist aber, die beiden Gesellen zumindest, die mochten mich dann nicht mehr. Also jedes Mal, wenn ich dran vorbeigehen wollte, haben die mich auch angegriffen.
Du warst wahrscheinlich irgendwie ein bisschen unhöflich oder sowas. Das ist manchmal auch einfach, wie man mit den Leuten umgeht, Dom. Ne? Der Ton macht die Musik.
Du, das kann sein. Ich bin heute Morgen, bin ich eingestiegen in ein Moja, das ist so eine Art Sammeltaxi in Hamburg und der Mann hat gesagt, ich darf eigentlich kein Essen mitnehmen. Ich hatte von gestern vom Lieferservice noch eine kalte Ente in der Hand und dann habe ich...
Ja, auch einfach nur wirklich, ne? Also in der Hand, ja, nicht in einer Tüte, ja?
Nein, in der Hand, ja.
Eine komplette, halbgegessene Entenkarkasse in der Hand.
Nackt bin ich eingestiegen. Nee, und dann habe ich ihm gesagt, ich esse es auch nicht. Ich will es nur transportieren und es ist aus dem Kühlschrank, das riecht auch nicht mehr. Und dann hat er gesagt, naja gut, dann steig rein. So. Und dann bin ich eingestiegen und war auch ganz still, habe nichts gesagt, keinen Mucks, damit er vergisst, dass ich da bin. Wie früher, wenn man als Kind beim Fernsehen noch zuschauen durfte und die Eltern vergessen haben, dass es ja schon so spät ist und man eigentlich ins Bett muss. Ich habe keinen Mucks gemacht und gewartet, bis er mich wieder rausgelassen hat. So, Problem gelöst.
Hat er zwischendrin immer so Schmatzgeräusche gemacht?
Oh, er hat immer so was,
meine Ente riecht.
Es war sehr unangenehm. Er hat mich irgendwas gefragt und dann habe ich das nicht richtig verstanden durch diese 4 Zentimeter Hygienefolie da und habe dann nur gelacht. Also es war dann sehr unangenehm.
Oh Gott, hat er nicht irgendwas Hochdramatisches gefragt.
Ja. So ein Witz mit der Ente oder so, ob ich die Ente...
Dann saß wahrscheinlich vorne, es ist schon echt so, es ist so schlimm in der Ukraine.
Oh Gott.
Und Tom hinten.
Ja, mit der Ente auf dem Schoß. Ja, also, naja. Jedenfalls, wie kam er denn jetzt dahin? Ja, ich weiß es nicht. Genau, ach so, die Drachenritter. Also ja. Wie gesagt, die, mit denen habe ich es mir versaut. Später sollte sie noch herausstellen, ich sollte noch etwa, ich sag mal, 120 Mal die Gelegenheit bekommen, mir es mit Drachenrittern nicht zu verscherzen.
Ja, genau. Also was hier vor allem jetzt wieder passiert, ist so ein bisschen, finde ich, dieser Zustand der Ernüchterung. Du siehst irgendwo dieses mega geile Gebäude, so wie Castle Grayskull, also Drängelig, ja. Damals,
ja.
Ne?
Ja.
Castlevania Castle, denkst dir, oh, ist das fett? Und dann bist du drin und denkst dir so, naja, Dark Souls Schloss.
Ich muss da ganz dolle dran denken an meine frühe Playmobil-Ritterburg. Die war nämlich auch so, du guckst da drauf und denkst von außen ja auch, was für Wunder, wie es drinnen aussieht in den einzelnen Playmobil-Ritterburg-Räumen. Und dann sind die genauso, also fast schon hygienisch leergeräumt wie dieses Areal hier auch. Das sieht von außen, wie du auch gesagt hast, spektakulär aus. Massive Bollwerke, Mauern, toll, toll, toll. Und dann gehst du mal in die Räume rein, dann gehst du mal in die Innenhöfe rein. Das ist halt leer. Das ist leer, da ist nix. Und es sieht halt auch noch gefühlt kleiner aus, als es sein sollte.
Ja, und sogar irgendwie sauber. Also du hast das schon ganz gut beschrieben, ne? Dieses Klinische. Also das ist halt einfach ein Burgareal. Du kommst auch nicht so wahnsinnig viel rein, sondern du läufst über irgendwelche Burgzinnen und kommst in den Hof und hü und hot. Aber es ist jetzt nicht so, dass du in einen bewohnten Bereich dieser Burg großartig kommst. Ja. Also irgendwas, wo jetzt auch vielleicht Spuren vorigen Lebens zu erwarten wäre, wo du ein Gefühl dafür kriegst, wer hat denn hier gewohnt, was haben die hier gemacht? Nicht eben, also das Gegenteil zu hier, na, Hanutas Keep, wie heißt es? Alidas Keep. Genau.
Hanutas Keep?
Frag mich nicht, warum ich darauf komme, ist egal.
Ja.
Das ist jetzt nicht wichtig. Aber wir sagen die ganze Zeit schon Hildegard zu dem guten Heide. Also,
das ist ja auch korrekt.
Steht es auch im Buch so, ne?
Ich weiß es nicht, ich habe kein Buch zur Hand. Ich weiß nicht, was ich meine.
Wir haben nur darüber gesprochen, das Buch nicht zu oft zu benutzen, nicht das Buch zu verbrennen hier wieder.
Zu leugnen, die Existenz.
Ja, ja, genau. Also. Ja, auf jeden Fall in Alidas Keep. Da haben wir ja lange und breit drüber gesprochen. Das ist cool. Mhm. Du siehst, dass da jemand irre Experimente gemacht hat. Ja. Guck mal, oder du hast Ideen. Mensch, wieso ist denn dieses riesige Drachenskelett? Ja. Haben sie da irgendwie ihr Drachenexponat irgendwo ein Stückchen Knochen für Knochen reingeschafft oder ist hier irgendwo ein Drache verendet und sie haben gesagt, der ist zu schwer zum Wegräumen und so weiter und so fort. Und hier ist halt so, ja, da stehen halt Leute in dieser Burg. Und das war's.
Zwei Spuren hast du eigentlich, aber die sind nicht besonders in der Welt von Dark Souls 2 oder auch Dark Souls insgesamt. Einmal diese Holzkisten einfach, die an manchen Stellen wahllos aufgestapelt sind, durch die du durchrollen kannst. Die sagen halt nicht wirklich was über die Welt oder die Umgebung aus. Die sind halt einfach Ausstattung so. Und zum anderen hier und da, ich glaube, es sind wirklich nicht mal 5, findest du halt von diesen Leichnamen, die ein Item bei sich tragen. Das ist dann nochmal, da kannst du vielleicht nochmal überlegen, was haben die denn bei sich? Ist das mehr als nur einfach irgendeine Seele? Aber sonst, genau, wie du beschreibst, künstlich leer fast schon.
Ja, also es wirkt sehr steril, diese ganze Umgebung. Und nachdem du das Ding halt vorher gesehen hast und dann überall, ne, Drachen kreisen am Himmel und weiß der Himmel was, da stellst du dir sonst was vor, der Weg über die Brücke ist toll, ja, dein Halbmeter ist prall gefüllt, du wartest quasi nur darauf, dass du irgendwo hier, weiß nicht, wieder via R1 die Entladung anordnest und dann ist das halt einfach nicht so irre geil, was dann halt in dem Dragonshrine abgeliefert wird. Es gibt dann hinterher das sozusagen, du prügelst dich halt durch, da stehen überall irgendwo diese großen Steinritter rum, auch ich glaube die Jungs mit den Doppelschilden haben nochmal einen Auftritt und eigentlich wartet dann aber am Ende eben einer in der goldenen Rüstung, der ist dann auch ein unvermeidbarer Gegner.
Und jetzt ist was ganz Spannendes. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, also jetzt muss ich dir das mal erzählen, und zwar folgendes. Erstmal ist das jetzt diese Stelle, von die ich vorhin angesprochen habe, meine Erwartungshaltung. Man blickt da einer wirklich langen Treppe hoch, an dessen Ende ein Krieger in goldener Rüstung steht und auf mich wartet. Hier ist diese Treppe gesäumt, links und rechts von also 2 Dutzend weiteren dieser goldenen Krieger-Dudes, ne, die wir oben unten eben schon besprochen haben, bei unserem ersten Kontakt, bei denen ich es mir verscherzt habe. Und also die erste Sache, die ich sagen will, Erwartungshaltung war hier, ich muss mich jetzt hier wie bei Herr der Ringe 2 Helms Klamm irgendwie da hochkämpfen, um dann dieses Ende, also das schließliche finale Duell führen zu können. War nicht so, ich laufe da einfach hoch, manche der Leute verbeugen sich und dann kämpfe ich da oben im Duell gegen den Typen. Aber jetzt kommt noch was anderes Spannendes. In Vorbereitung auf diese Folge habe ich mir ein Longplay von dieser Stelle nochmal angeschaut, um nochmal die Erinnerung aufzufrischen. Und in diesem Longplay, in diesem Walkthrough, stehen am Rande dieser Treppen nur einige wenige dieser Steinkolosse, aber keine goldenen Drachenritter. Und dann habe ich mal nachgeguckt und gesehen, die Version, die ich hier im Walkthrough, in dem Longplay, da wie auch immer gesehen habe, ist nicht die Scholar of the First Sin, sondern das ist die Originalversion quasi. Und jetzt frage ich mich natürlich, André, standen denn bei dir auch die Goldjungs?
Ja, bei mir standen auch die Goldjungs.
Boah, dann meinst du, die haben das dramatisch für den dramatischen Effekt eingefügt? Das sieht ja dann ganz so aus.
Ich denke, also ich finde es eigentlich
spannend.
Aber auch die konsequentere Wahl.
Ja, finde ich auch cool.
Ich habe so das Gefühl, die goldenen Jungs sind so die Ehrengarde und die anderen sind so die fürs Grobe, ne?
Und das ist auch cool. Also ich habe ja jetzt hier das Video vor mir. Das sieht da lächerlich leer aus. Das ist ein gigantischer Treppenaufstieg. Dann stehen da halt vier Steinkolosse und die laufen auch auf dich zu und greifen nicht an. Und hier in unserer Version, die säumen ja wirklich wie bei der Naboo-Feststraßenparade am Ende von Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung, säumen die links und rechts den Treppenaufgang. Was denn?
das war auch meine erste Assoziation. Ja.
Wichtiger Referenztitel. Genau. Und da ist halt was los. Und du denkst halt wirklich, wow, ey, das ist ja hier eine Parade. Greifen die jetzt alle an, wie gesagt, oder warten die ab? Und da dann hochzugehen und wirklich so das Schild schon erhoben zu haben, die Keule ist schon angespitzt oben und nur zu gucken, wer bewegt sich zuerst, und dann stellt sich heraus, nein, die laden dich ein oben zum Duell und danach rächen die sich auch nicht. Du führst dieses Duell gegen den Chef quasi. Und dann ist es das. Und du kannst weitergehen. Und das war ein schöner Moment.
Ja, genau. Deswegen, ich hatte auch immer das Gefühl, das sind so die, die sagen so, komm, ne, wir spielen nach den Regeln. Solange du dich an die Regeln hältst oder sowas, finden wir, das ist ein ehrbarer Wettstreit und da wird jetzt auch nicht eingegriffen. Ich habe auch gegen die gekämpft zwischendrin. Ich würde jetzt auch nicht mal meine Hand ins Feuer legen dafür, dass das da nicht zwischendrin auch mal irgendwo schon zwei Goldene gab, die sich dann immer aktivieren. Ich glaube, da gab es so einen Treppenaufgang zum Beispiel. Da mochten sie es nicht, wenn du da hochgehst. Aber so insgesamt waren das welche, wo ich das Gefühl hatte, solange du dich diesen anderen Kämpfen vernünftig stellst, dann sitzen die da und nicken an der Kelle und sagen so, oh, das ist schon hier, der Junge, der darf hier sein, das ist okay.
Ja, es ist aber auch was ich fast schon wieder diesem Programmcode kaum zutraue, dass der dann sieht, guck mal, was macht er denn da, ne? Welche Bedingungen erfüllt er gerade, dass wir angreifen, scheint mir schon fast zu komplex zu sein.
Also das ist nun wirklich nicht so kompliziert zu sagen, ja. Also solange er das macht, dann machst du das und sonst nicht. Ich glaube, das kriegen sie schon hin. Also weißt du, dein Zutrauen in From Software scheint irgendwie auch seit Beginn der Tyrants immer weiter zu schmelzen.
Ja. Es ist, ich weiß auch nicht, was da los ist. Also ich hoffe, dass From Software irgendwann mal in Zukunft ein Spiel rausbringen wird, das mich wieder voll auf begeistern wird. Und dann sehe ich das vielleicht wieder anders.
Ja, also auf jeden Fall, so geht's da durchs Schloss. Kleiner Nebensatz, eine Sache, die man noch finden kann tatsächlich in dem sonst sterilen Schloss, ist auch, wenn man unten bei diesem Doppelschildritter, wenn man sich da durchkloppt, da kommt man nämlich nochmal in einen kleinen Turm. Und erstens kriegt man da nämlich einen richtig geilen Ring, da ist nämlich der Third Dragon Ring, du hast vorher schon mal von dem ersten Dragon Ring erzählt, das sind die auf Lebensenergie, auf Ausdauer und auf, ich glaube, Traglastboni verteilen, gleichzeitig. Da brauchst du normalerweise drei einzelne Ringe für. Fett, und das ist auch noch, glaube ich, der beste davon in dem Spiel und den kannst du da finden, da habe ich gesagt, ja, herzlichen Dank, nehme ich mit, packen Sie es direkt ein. Und es gibt dort so eine Art Thron. Und mit einem versteinerten Drachenei. Und das ist so, wo man so das Gefühl hat, so, da ist so ein bisschen, ne, die Art von visuellem Storytelling, die man eigentlich in Dark Souls immer zu schätzen weiß, wo man so das Gefühl hat, so, okay, hier ist so ein Thronsaal und da ist das Drachenei und hat man hier irgendwann mal gewartet, dass der neue Drachenherrscher ausschlüpft, hat ihn der König persönlich bebrütet, was hat das damit auf sich?
Also sofort Hubs habe ich sofort eingepackt, sofort eingesagt, wer weiß, wofür man es noch brauchen kann. Und ich möchte mal kurz unterstreichen, dass du was Falsches gesagt hast.
Das sollen wir doch doppelt unterstreichen.
Ja, pass auf, und zwar, also der beste Drachenring ist ja wohl der, der an dessen Blut immer noch der NPC klebt, ach Quatsch, an dessen Äußeres immer noch das Blut des NPCs klebt, aus dessen Leib ich diesen Ring geschnitten habe, den wir erinnern uns nochmal an den Skorpionen-King irgendwo in den Ruinenareal vor vielen, vielen Stunden, da habe ich ja meinen Drachenring rausgelootet und das ist nach wie vor ein schönes Gefühl. Also ich würde bestreiten, dass dein Ring der bessere ist.
Er hat aber die besseren Stats.
Naja, aber emotionale Stats zählen doch auch.
Ja, das ist natürlich richtig. Ich kann nicht auf diesen Ring blicken und mit einem wohligen Schauer zurückdenken, wie ich diesen völlig arglosen NPC abgemetzelt habe, nur weil er anders war.
Immer wenn ich den Ring, weißt du noch, in Dark Souls 1, da gab es so ein Orb. So ein Orb, da ist man zu Ornstein gegangen und hat dann diesen Orb rausgeholt und dann sagte dieses Item so, es pulsiert, weil hier irgendwie was Besonderes gerade ist. Und jedes Mal, wenn ich den Ring anschaue, den ich da diesem Skorpionkrieger aus der Stirn geschnitten habe, dann pulsiert mein Bizeps. Und dann denke ich mir, oh. Oh je. Oh je. Die Folge wird gemeldet wahrscheinlich.
Ach Gottchen. Ja, ja, wie gesagt, es ist ja, ne?
Ja.
Man zieht sein Vergnügen daraus, wo man kann. Auf jeden Fall, das Finale hier findet eben auf dieser riesigen, prunkvollen Treppe hoch zu einem Torbogen statt, wo eben dieser eine goldene Spacko wartet, der dann doch echt ziemlich tricky war, ehrlich gesagt. Also, der war so einer von diesen Flinken, ne? Das war so ein kleiner Ornstein, ehrlich gesagt. Also, da musste ich dann echt mehrmals hingehen und das nochmal neu versuchen, weil der mir schon ab und zu dann hinterher erklärt hat, dass das seine Treppe ist und ich hier keine Zugangskarte habe.
Ich fand's auch schwierig. Ich habe dann aber bei meinem, dritten oder vierten Versuch, habe ich dann mal auf gut Glück was gemacht, was ich leider viel zu oft in Spielen dieser Art vergesse, nämlich mal ins Inventar schauen und irgendwas finde, mit dem ich meine Waffe einreiben kann. Und tatsächlich fand ich was, in dem Fall war es so eine Feuerglut, damit ich meiner Waffe Feuerschaden gebe. Und du, stellt sie ja raus, diese Goldrüstung, die schmelzen aber ganz schön schnell, wenn sie heiß sind. Also, da war ich kurz, da habe ich richtig, also erheitert aufgelacht und geschrien fanatisch, als ich gemerkt habe, was das für einen Bonusschaden gibt. Also, das war mit dem Feuerschaden, war das sehr gut machbar plötzlich.
Sauber. Also, ja, Gold ist ja ein recht weiches Metall, ne?
Ach, das wird war meine Überlegung
haben. Ist vielleicht auch einfach nicht so eine kluge Entscheidung gewesen, ausgerechnet in einem Drachenhort etwas zu nehmen, das jetzt nicht so feuerresistent ist. Da kann man nochmal drüber nachdenken, wenn man den nächsten Drachenschrein plant.
Es zeigt halt das Vertrauen, das die haben, ne? Also, das ist so, als wenn du als Keks in die Sesamstraße zu Besuch gehst und denkst, mir wird schon nichts passieren.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen wie diese Grizzly-Man-Doku.
Die Grizzly-Man-Doku? Muss ich dafür wieder in den 80ern groß geworden sein?
Nee, also weiß ich nicht, die ist schon alt, aber ist sehr empfehlenswert. Das ist eine Doku von Werner Herzog über einen Typen, der mit Grizzlies gelebt hat und immer dachte, das sind so liebe Tiere und die tun ihm nichts und sonst irgendwas. Und das ging gut, bis es nicht mehr gut ging. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr tragisch, das Ganze. Also, weil der Werner Herzog, der war wohl mit dem irgendwie sogar ein bisschen befreundet und sowas. Die Doku hat eine ganz, ganz eindrückliche Szene, ehrlich gesagt. Und zwar, es gibt offensichtlich der hat ständig irgendwelche Aufzeichnungen gemacht. Und es gibt offensichtlich eine Audioaufzeichnung von seinem Tod. Und in der Doku machen sie es so, dass Werner Herzog hört sich das an. Die Frau von ihm hat es aufgehoben, aber nie selber gehört. Und du siehst nur, wie er das hört. Du hörst selber nichts. Du siehst nur die Reaktion von Werner Herzog, der das hört. Und der am Schluss das so quasi ganz betroffen da die Kopfhörer absetzt und sagt, du solltest das vernichten.
Boah. Ja,
aber schon super interessanter Film, fantastisch gemacht. Aber halt schon, sag ich mal, etwas, wo man nicht sagt, so, das schaue ich mir aber an, um meinen emotionalen Zustand zu verbessern.
Ja, damit rutscht das ein bisschen runter auf die Liste, aber es steht jetzt auf der Liste, dank deiner Empfehlung. Vielen Dank.
Nee, also fantastisch, aber ja, genau, sag ich mal, Content Warning sozusagen. Ja. Aber, richtig, was habe ich gemacht, um den flinken Goldenen auf der Treppe zu beseitigen? Ich habe festgestellt, meine Magiepfeile bringen den ins Stolpern. So.
Oh.
Und dann hat André gesagt so, Moment mal, ja, da kann ich ja meinen Freund, den einsamen Geisterkanzler, mal wieder besuchen gehen, ab nach Schloss Drängelig, ja, mal kurz ums Eck und dann habe ich ihm aber meine Einkaufsliste vorgelegt, ja, und habe gesagt, der Lieferwagen wartet draußen, packen Sie Magiepfeile da rein und dann kam ich mit meinen frischen, neu gekauften 300 Magiepfeilen zu ihm zurück.
Ach nein.
Und dann war das Problem gelöst.
Haben die sich dann nicht auf dich gestürzt, weil du nicht ehrenvoll kämpfst?
Das war absolut ehrenvoll. Die haben alle mit der Zunge geschnalzt und haben gesagt, so Mensch, nicht nur ehrenvoll, klug ist er auch noch.
Du, da kann ich dir aber sagen, die haben ein Meeting abgehalten, ob sie das jetzt noch als ehrenvoll durchgehen lassen oder ob sie...
das ist wahrscheinlich so wie so irgendwo diese Abseitsregeln im Fußball oder sowas. Ja, genau. Nachdem gibt es so eine Lex André, seitdem sind Magiepfeile verboten, aber zu dem Zeitpunkt stand es halt leider nicht im Reglement und sie mussten das gelten lassen.
Ja, also ich beglückwünsche dich, dann haben wir den hinter uns gebracht und jetzt kommt ja der Oberknaller eigentlich. Man läuft dann weiter an ihm vorbei durch einen kurzen, ich möchte ja fast sagen Kreuzgang, wie bei einem Kloster, durch so einen kleinen überbauten Gang und läuft dann hinaus auf eine gigantische Plattform und auf dieser gigantischen Plattform liegt, ach lass es mich anders sagen, räkelt sich ein gigantischer nackter Drache, der wie ich
lassiv,
also wirklich, er bietet sich ja förmlich an, er legt sich dahin und guckt uns auch so von der Seite an und beginnt dann ein Gespräch.
Kokett, mit uns, möchte man sagen.
Also wirklich kokett beginnt ein Gespräch. Und jetzt muss ich dir aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir hier aufgeschrieben, ich zitiere aus meinen Notizen, Gespräch mit riesigem Drachen, verstehe nix. Also, er hat wohl wieder Lore erzählt, aber ich war schon lange raus. Erhelle uns, André, aber ich war da raus, hab nix verstanden.
Ja, aber so, ich habe da ehrlich gesagt auch keine ausführlichen Notizen dazu. Also,
wir sind die Retter der Welt hier, ey.
Ja, weil der sagt nicht viel und er sagt kryptischen Scheiß. Also, Zitat, meine Notizen, mit denen ich nichts zu tun habe gerade. Wenn ich das so. Das ist immer gut, wenn ich meine eigenen Notizen einwerfe, als wären es Zitate anderer Leute. Da hat irgendjemand mal sowas dazu gesagt, aber das, da möchte ich nichts mit zu tun haben, davon distanziere ich mich und sowas. Also, er hat halt oft Dinge gesagt, ne, über den Fluch des Lebens und des Begehrens. Und so weiter und so fort. Aber die Quintessenz ist eigentlich, also der Ancient Dragon, das ist derjenige, mit dem wir hier jetzt verhandeln, der liegt da auf seiner eigenen kleinen Helikopterplattform, der sagt kryptische Dinge und er ist Gottlob kein weiterer Bossgegner. Das war eigentlich die größte Befürchtung, als man ihn da liegen sieht, finde ich so, oh scheiße, jetzt nicht noch den hinten dran. Und dann gibt er dir endlich das Item, mit dem du weiterkommst.
Du, ich habe mir ja gar nicht aufgeschrieben, was er mir für ein Item gegeben hat.
Ich hab's aufgeschrieben. Ich muss es nur finden, ist immer das Problem. Und zwar, er gibt mir.
Das ist ja jetzt spannend.
Einen Schlüssel für. Achso, ich habe mir, glaube ich, nur aufgeschrieben. Ich habe mir nicht den Namen des Items aufgeschrieben, sondern nur, was es tut. Weil es ist der Zugangsschlüssel für die Withered.
Ich habe den Namen des Items in meinen. Ja, genau. Ich habe den Namen gefunden in meinen Notizen. Und zwar in meinen buchgebundenen Notizen. Und dieses Item, habe ich mir notiert, heißt Herz des Aschennebels.
Oh.
Also danke nochmal, Jens. Also ja, Herz des Aschennebels, genau. Ja, stimmt.
Genau. Und das ist tatsächlich, das wird dann auch über die Itembeschreibung sehr deutlich. Das ist ein Zugangsschlüssel für die sogenannten Withered. Und ich zumindest mir war relativ klar,
das sind die
Bäumchen.
Ne, das kannst du mir nicht erzählen. Doch. Das war dir klar?
Schon?
Also, ich stand davor und er überreichte mir dieses Item und mein einziger Gedanke war, ne, also während sie unsere Hände berührten und er mir dieses Ding überreichte, dachte ich mir, ob ich den schaff? Ich habe überlegt, wenn ich dich jetzt angreife, kriege ich das hin? Schaffe ich das? Das war mein einziger Gedanke. Und dann, während du schon quasi dich aufmachtest in die nächsten Bereiche dieser Spielwelt, habe ich meine Keule gezogen, André. Ich habe keine Keule gezogen und bin erstmal um ihn rumgelaufen. Hab mal geguckt, nicht, dass hier noch irgendwas liegt oder so, dass er nicht noch eine versteckte Waffe unterm Schwanz liegen hat. Mir alles mal ganz genau angeguckt, ne, wie in Horizon, mir beigebracht, die Schwachstellen gescannt, geguckt, wo tut's denn besonders weh. Und hab dann gedacht, naja, ich bin ja schon ein mächtiger Typ eigentlich. Ich habe hier eben diesen Drachenreiter-Duellanten besiegt. Ich sollte es doch wohl auch gegen den Drachen schaffen. Und der hat bestimmt was Cooles für mich dann. Was Cooleres als das, was er mir gerade gegeben hat, mit dem ich eh nichts anfangen kann. Und du, dann habe ich ihm mal einen Schlag gegeben. Und ich kann dir sagen, also wenn sich der Lebensbalken verändert hat, dann nur um ein Minimüh. Um ein Minimüh, und das hat mir gereicht, damit ich direkt rückwärts wieder rausgegangen bin und gesagt habe, huch, mir ist die Keule zufällig auf ihren Bauch gefallen. Ich bin schon weg. Es tut mir wahnsinnig leid, Herr Drache. Wir sehen uns am Ende des Spiels wahrscheinlich nochmal freundlich in der Taverne bei einem Humpen Bier. Und dann können wir darüber herzlich lachen. Also, ne, wir hören uns.
Aber wird er denn dann aggressiv? Also ist er schon aufgestanden und hat gesagt, was war das denn?
Du hast einen Freischuss und diesen Freischuss habe ich ausgenutzt. Also ich habe einmal die Keule schüchtern fallen lassen auf seine Zehen. Da ist wirklich nichts passiert, also gar nichts. Also man kann ihn angreifen, aber also das dauert, bis da wirklich was passiert. Und dann habe ich das für mich abgehakt und gedacht, nee, also es macht nur Spaß, wenn du diese NPCs auch wirklich ganz schnell in den Matsch drücken kannst. Ich hatte jetzt nicht Lust nochmal auf so einen Extrakampf.
Du bist dann zurück zu Hildegards Tower und hast ans Farmen wieder angefangen.
Ich hab den blauen Ritter wiederbelebt und direkt nochmal umgebracht.
Sofort wieder den Minderwertigkeitskomplex aktiviert. Du fühlst dich auf einmal wieder klein und unbedeutend und stellst fest, ach du Scheiße, okay, ich muss offensichtlich Level 200 sein in diesem Spiel, damit ich was darstelle. Ja. Ich dachte, ich bin wieder wer, aber nein, schau dir das an.
Nee, ich hab's gelassen, also das war mir dann zu viel. Und jetzt kommen wir, und da kommen wir jetzt ja auch schon ans Ende dieser Folge, aber ist auch ein guter Zeitpunkt, denn jetzt sind wir an einem spannenden Punkt. Du hast gesagt, okay, das ist das Item, das spricht von diesen Withers, diese
Withered, ja.
Alten, oder so, diese alten.
Ja, den Verdorrten also sozusagen.
Ja, genau, die Verdorrten, okay, du weißt, worum es geht. Offenbar alte Bäume, die man nochmal besuchen soll, die man während der Reise mal getroffen hat. Ich war ratlos. Ich kann es dir wirklich sagen, 100% ratlos. Ich konnte damit gar nichts anfangen. Und jetzt, ich sag's einfach mal, dafür ist es ja auch ein bisschen da. Ich, in meiner Ratlosigkeit lehnte ich mich auf der Couch zurück.
Zufällig.
Meine Füße.
So wie das mit der Keule mit dem Drachen passiert ist.
Ja, genau. Meine Füße schnellten in einer Bewegung der Entspannung nach oben und kickten dabei das Buch, das mir zugeschickt wurde, das offizielle Guidebuch von Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, in die Luft. Es landete aufgeschlagen auf der richtigen Seite auf meinem bemuskelten Bauch. Meine Bauchmuskeln blätterten nach der richtigen Passage und drückten mir die Seite vor die Augen. Und ich konnte gar nicht anders, liebe Leute da draußen, als es zu lesen. Und dann wusste ich, ich soll offenbar die Feder benutzen, die mir eben geschenkt wurde. Warum auch immer, dann habe ich die Feder einfach gegessen, die mir diese Lady Upgrade gegeben hat. Die hat mich einfach nur zu irgendeinem Bonfire zurückgeschickt und von dem Bonfire aus habe ich mich dann aufgemacht, ebenfalls zu den verdorrten Bäumen, die du gerade angesprochen hast.
Okay, also die Drachenfeder, etwas, das ich erst, wie gesagt, eigentlich dann erst rausgefunden habe, als es egal war, ist eigentlich ein endloser Homeward Bone.
Genau, ja.
Damit kannst du dich jetzt für immer, wie mit dem Homeward Bone, kannst dich zum letzten Bonfire zurückbeamen, hast alle deine Seelen noch im Gepäck, nur die wird nicht verbraucht, das ist kein Consumable, die ist endlos verfügbar.
Ja.
Die habe ich natürlich an der Stelle noch nicht benutzt, sondern ich bin dann, weiß ich nicht, zurückgelaufen oder ich habe mich gebeamt, ich weiß es nicht mehr, vielleicht war da auch noch mal irgendwo ein Bonfire, ist ja auch wurscht. Bei mir war, es gibt einen Grund, warum ich sehr schnell wusste, was damit gemeint ist. Aber
oh,
das
bin ich gespannt.
Erzähle ich dann in der nächsten Folge.
Ja, jetzt, da muss ich jetzt die nächste Folge anklicken. Aber das machen wir einfach alle gemeinsam da draußen. Wir klicken die nächste Folge an und hören uns an, was André zu erzählen hat.
Richtig, ganz genau. Dann erzähle ich nämlich, wieso ich das so schnell wusste. Wer die vorigen Folgen aufmerksam verfolgt hat, der ahnt es vielleicht auch schon. Und
ich war dabei und ahne nicht.
Ja, du machst ja auch weniger Notizen als die Leute da draußen. Stimmt. Wenn die meine Stimme hören, da kommt der Notizblock raus sofort.
Oh, erhelle uns.
Das ist ja klug, das ist meine Güte. Dass ich das nicht vergesse. Ja, auf jeden Fall das und vor allem, was wir dann mit dem Ashen Mist Heart angestellt haben, das erzählen wir das nächste Mal, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis gleich.